Schönen guten Morgen. Ich würde gerne zu Beginn einmal beten. Allmächtiger Schöpfer, ich danke dir, dass du in der Tat unser Fundament bist, unsere Burg, auf der wir bauen und bauen dürfen. Danke, dass du uns durch deine Gnade, durch deine Liebe in deine Familie aufgenommen hast, dass wir so mit deine Kinder wohnen und du unser Papa. Wir brauchen, Vater, nichts über dich. Wir brauchen keine Predigt über dich, sondern wir brauchen dich. In Jesu Namen. Amen. Ja, also schönen guten Morgen nochmal. Wolfgang hat es gerade gesagt, wir befinden uns immer noch in der Ich-Bin-Reihe. So wurde es ja von der Gottesdienstleitung für dieses Jahr, in diesem Halbjahr entschieden. Und heute haben wir eben das Thema Ich bin der Weinstock. Also wir reden heute über Botanik sozusagen. Grundlage dafür bietet natürlich der Text aus Johannes 15. Die Verse 1 bis 8. So. Wir sehen es hier an der Wand. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Wir haben es ja auch gerade in dem wunderbaren Text, in dem Lied gehört. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ihr seht, was ich ein bisschen fettgedruckt hervorgehoben habe und auch unterstrichen habe. Also natürlich am Anfang, ich bin der Weinstock. Wir werden aufgefordert, in ihm zu verbleiben. Nur dann wird er auch in uns bleiben. Ja? Ein Geschenk, ein Segen ist, dass wir dadurch Frucht hervorbringen werden. Nicht, weil wir es selber können, sondern es ist eine logische Konsequenz, wenn wir die Grundvoraussetzung erfüllen, indem wir in ihm verbleiben. Weiter geht's mit Vers 5 bis 8. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, das ist auch wieder eine Verheißung, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das sind ja jetzt nur 8 Verse, aber an Gehaltfülle, glaube ich, nicht mehr zu überbieten. Die Erinnerung in Vers 5, Jesus ist der Weinstock. Wir alle, die sich in seiner Gefolgschaft sehen, sind die Reben. Wir werden aufgefordert, uns wird der Auftrag gegeben, in ihm zu verbleiben. Das sehen wir ja noch hier. Ohne dieses sind wir nicht in der Lage, etwas selbst aus uns selbst heraus, Betonung auf selbst, hervorzubringen. Wenn wir nicht in mir bleiben, auch da, wenn, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Was auch ein Segen ist, dass die Herrlichkeit des Vaters dadurch offenbart wird. Man könnte ja meinen, es ist immer nur durch Jesus. Jesus ist unser Maßstab. Er hat alles gemacht. Ihm schreiben wir die Dinge zu. Wir sind aber auch gefordert, wir sind die Reben, wir dürfen in ihm bleiben. Jesus ist jetzt physisch nicht mehr hier mit uns. Wir sind die Gefolgschaft von ihm, wir dürfen in ihm verbleiben, um die Herrlichkeit des Vaters zu offenbaren. Interessant bei der Vorbereitung ist auch, dass nicht nur der Weinstock jetzt hier in Johannes 15 die Passage ist oder der Teil in der Schrift ist, in dem es um Bäume geht. Wir haben im übertragenen Sinne den Weinstock auch in Genesis, direkt am Anfang. Und zwar in Genesis 2, 16, 17 ist es jetzt nicht der Weinstock, aber da ist die Rede von einem anderen Baum. Wir sehen es hier. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, wir kennen das alle, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, hat Gott Adam in dem Fall geboten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Von jedem Baum durfte Adam essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, man könnte jetzt auch im übertragenen Sinne sagen, Wissen, Logik, Rationalität, da lass bitte die Finger von, sonst musst du gewisslich sterben. Was ist denn der andere Baum, der von entscheidender Bedeutung ist? Es ist eben der Baum des Lebens. Und darüber erfahren wir in Genesis 3, 22. Und Gott, der Herr, sprach, also ein paar Zeilen, nachdem wir über den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gehört haben. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Also der Baum des Lebens bedeutet ewiges Leben. Das, und wir haben ja gerade vom Weinstock gehört, wenn wir in ihm verbleiben, auch dort haben wir, wird uns ewiges Leben verheißen. Baum des Lebens hier ist natürlich die Rede von Jesus. Wir haben hier ganz klar, und dann ist ja auch die Frage, warum Adam und Eva sich entschieden haben, lieber auf sich selbst zu hören, zu vertrauen, ja, Wissen zu akkumulieren, wenn man so möchte, sich Wissen anzuhäufen, anstatt von dem Baum des Lebens, wo man ja Zugriff hatte. Gott sagt ja, ihr könnt von jedem Baum essen, nur nicht von dem. Ja gut, was machen wir? Wir greifen nicht von jedem Baum zu, Baum des Lebens auch nicht, sondern genau das, was uns eigentlich geboten wurde, nicht zu tun. Also wir können bis hierhin festhalten, Auftrag in ihm zu verbleiben, ja, durch das Verbleiben, verweilen in ihm wird die Herrlichkeit unseres Vaters offenbart. Er ist nun mal der Weinstock, wir die Reben. Und aus uns selbst heraus, und das ist es, wenn wir meinen, uns gewissen Traditionen hinzugeben, dann werde ich ja, nein, wir leben unter der Gnade und das ist ein Geschenk und wir können ja nichts aus uns selbst heraus tun. Das Einzige, wozu wir aufgefordert werden, ist, in ihm zu verbleiben. Das können wir tun oder sind gut beraten, das zu tun. Dann wird alles andere seinen weiteren Verlauf nehmen. Was hier allerdings noch hervorzuheben ist, wie sind Adam und Eva mit der Entscheidung im Nachhinein umgegangen? Wir kennen, diese Geschichte ist ja so präsent, aber das ist jetzt in diesem Zusammenhang bekommt das nochmal eine andere Bedeutung. Adam und Eva, nachdem sie gegessen haben, haben sich bekleidet und versteckt. Gott kommt, er hat gefragt, ja, wo seid ihr? Gut. Wieso, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Wieso versteckt ihr euch? Hast du etwa davon gegessen? Und Adam sagt nicht Entschuldigung. Kein Anzeichen von Reue. Schamgefühl war ja da. Sie haben sich bekleidet. Sie haben sich versteckt. Schamgefühl war da, aber keine Reue, keine Buße, keine Umkehr. Adam hat nämlich klipp und klar gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, da habe ich mich persönlich an mich selber, als ich noch klein war, erinnert so, wenn ich was verbockt habe und ich meinen Eltern gegenüberstand und das versucht habe, einen meiner Brüder in die Schuhe zu schieben. Ja, aber der Christian oder der Benny. Nichts anderes ist es, was hier geschehen ist. Adam sagt, die Frau aber, die du mir gegeben hast, also Schuldzuweisung, nicht bei sich, sondern auf jemand anderen. Okay, dann hat Gott sich Eva zugewandt. Was macht Eva? Ja, die Schlange, die hat mir ja gesagt. Also da interessant nochmal, dieses Schamgefühl war bei beiden vorhanden, aber keine Spur von Buße, Reue und Umkehr. Ähnlich spricht ja Jesus auch im Neuen Testament von der Zeit, wenn er wiederkommt. Jesus ist auf der Erde gewesen, aber er sagt ja auch ganz klar, er wird wiederkommen. Er kam als Lamm, er ist das Opferlamm, was geschlachtet wurde, und er wird wiederkommen als Richter. Dann, also da ist ja immer dieses schöne Bild, Löwe und das Lamm. Man neigt ja, oder hier und da wirkt immer so der Eindruck, dass Jesus sehr einseitig dargestellt wird. Primär das Lamm, wenig der Löwe. Aber die Frage ist ja, wieso wird er denn auch Löwe und Lamm genannt? Er kam, um uns alle zu erretten, die ganze Welt zu retten. Und wenn er wiederkommt, richtet er. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, birgt ja auch diverse Parallelen zu dem, was Jesus uns in Lukas 17 mit an die Hand gibt. Und zwar, in den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Also was machten die Menschen? Sie aßen und tranken, würde man ja sagen, ist ja was daran jetzt so ungewöhnlich. Also ist ja was Lebenswichtiges, was Essentielles. Sie heirateten und wurden verheiratet. Alles nichts Ungewöhnliches. Hier aber ist es ja so, dass Noah hat eine Eingebung bekommen. Und die Menschen, er wird es wahrscheinlich auch an die Leute kommuniziert haben, mitgeteilt haben, aber die Leute gingen lieber ihren Gewohnheiten nach. Ja? Alles außer Gott erschien wichtiger. Also wenn man das jetzt hier heutzutage auf die heutige Zeit übertragen würde, Konsum, Unterhaltung, ich möchte dem nachgehen, ich möchte ja wieder jetzt ins Kino oder was auch immer. Das hatten wir auch damals, auch heute, jetzt in der Zeit. Wir trinken, wir essen, es wird geheiratet. Ob Menschen verheiratet werden, so in dem Sinne, glaube ich jetzt, also hier jetzt nicht mehr, bei uns in Deutschland. Also das ist da sehr bezeichnend. Und genauso sagt Jesus in Vers 28 bis 29, war es auch in den Tagen Lots, dem Neffen von Abraham. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten, doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Mir geht es jetzt weniger darum, dass bei dem Beispiel zuvor die Flut kam und hier also dieser Vernichtungsaspekt, sondern nur die Art und Weise, wie Menschen damit umgegangen sind. Man ist leicht in seinem Hamsterrad, in diesen Gegebenheiten, Alltag und so weiter, anstatt, wenn man diese Gelegenheit bekommt, wie jetzt zum Beispiel die ganze Welt, aus dem Hamsterrad rauszutreten und das Ganze mal anders zu betrachten, zu bewerten. Was sind die Dinge, die mich ausmachen, die meine Familie ausmachen? Es scheint ja so, dass das Fundament der Welt sehr wankelmütig ist. Das merken wir jetzt in diesen Zeiten. Was ist unsere Basis? Was ist unser Fundament? Ja? Wir sehen es ja hier, die Leute haben nicht, die waren eher bei sich, ja? Sie sind bei sich verblieben, wenn wir jetzt mal bei dem Aspekt bleiben. Sie verblieben eher bei sich als bei Gott. Helmut hat ja in der diesjährigen Osterpredigt ein Beispiel genannt und er sagte, dass es durchaus eine Meinung gibt, dass manch einer meint, oh, Jesus, für mich hätte der jetzt nicht ans Kreuz gehen müssen. Das wäre nicht, ist nicht nötig. Wir reden ja von dem, der ans Kreuz freiwillig gegangen ist, gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist, für uns alle. Wenn diese Meinung, die ja von einem selbst kommt, da haben wir Selbstwahrnehmung und Gotteswahrnehmung, wenn diese Meinung vorherrscht, dann weiß ich nicht, ob man folgende Zitate in der Schrift noch nicht wahrgenommen hat, denn da geht es ganz klar um Gotteswahrnehmung von uns selber. In Genesis 8:21b sagt er, das war nachdem die Flut gekommen ist und Noah aus der Arche getreten ist, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Da steht nicht, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, außer Person XYZ, sondern obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Und genauso redet Jesus in Matthäus 7, Vers 11a, da ging es darum, wer von euch wird denn seinen Kindern einen Skorpion oder eine Schlange zu essen geben? Und dann sagt er, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, da redet er zu Menschen. Und offensichtlich tragen wir Menschen seit Adam und Eva etwas in uns, was uns nicht bekommt und wovon wir es nicht aus uns selbst heraus schaffen, loszukommen. Deswegen dürfen wir und müssen in ihm verbleiben. Wir haben ja gerade gesehen, was den Menschen damals geschehen ist, die jetzt nicht in ihm verblieben sind. Gott hat aber auch gesagt, er wird sowas nie wieder passieren lassen. Keine Frage. Deswegen, wenn wir uns den Regenbogen anschauen, dürfen wir uns an dieses Bündnis erinnern. Aber Jesus sagt uns ja auch selber, verbleibt in mir, dann verbleibe ich in euch. Also ein herrlicheres Versprechen kann es doch gar nicht mehr geben. Warum ist es denn wichtig, in ihm zu verbleiben? Wie schaffen wir das, in ihm zu verbleiben? Dazu ist es wichtig, uns nochmal in Erinnerung zu rufen, wer ist denn Jesus? Und das kriegen wir in Johannes 1, Vers 1 bis 2 mitgeteilt. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese zwei Verse, wie lange man darüber erstmal brütet, um das zu verinnerlichen, zu vergegenwärtigen. Jesus ist das Wort. Er ist das personifizierte Wort. Okay, wie verbleibe ich in ihm? Die Schrift, unsere Bibel, ist das verschriftete Wort. Dann kann es ja nur bedeuten, mich der Schrift hinzugeben, in ihm zu verbleiben. Und da gibt es einen wunderbaren Vers aus Josua 1, Vers 8. Der ist dann natürlich auf das Gesetz bezogen, aber für uns natürlich in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Lasst dieses Buch des Gesetzes, dieses Buch, die Bibel, nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Verbleiben wir in der Schrift, denn dann werden wir Gelingen haben auf all unseren Wegen und wir werden weise handeln. Nicht, weil wir selber aus uns heraus können, sondern weil wir uns ihm hingeben, Tag und Nacht, und dann werden wir Frucht tragen. Was gerade nochmal Also diese Abkehr von uns selbst, es ist ja sehr bezeichnend, wenn wir jetzt nochmal auf die gegenwärtige Zeit schauen, fällt es uns ja offensichtlich sehr schwer. Wenn man sich mit diversen Menschen oder diverse Szenarien beobachtet oder mit Menschen unterhält, merkt man, ach, das ist alles sehr fordernd. Wir sind nun mal in fordernden Zeiten. Und dieser Blick in den Spiegel, diese Selbstreflexion oder beziehungsweise die Gotteswahrnehmung, die uns dann an die Hand gegeben wird, durch eben eine selbstreflektierende Sichtweise, ist nun mal nicht einfach. Ist auch hart und es verlangt einem auch da sehr, sehr viel ab. Aber wenn wir dann diesen Moment dieser Erkenntnis, der Besinnung erkennen und nicht verkennen, dann wird da auch ein Konstrukt draus. Und das ist es, was ich uns so sehr wünsche in dieser Zeit, dass wir eben diesen Moment dieser Besinnung, dieser Erkenntnis, und dass uns diese Augen geöffnet werden und dass wir zurück zum Vater, den Weg zurück zum Vater schaffen und weg von uns selber. Denn diese Ausbeutung von Ressourcen, zum Beispiel Regenwälder, unsere älteste Tochter hat mich letztens angesprochen und meinte, Papa, die ist 12, die meinte, Papa, weißt du, wie viel Regenwald abgeholzt wird? Da habe ich gesagt, Mäuschen, ich weiß, das ist eine Menge, aber wie viel jetzt beziffern kann ich dir das nicht. Da hat sie gesagt, alle 8 Sekunden oder alle 6 Sekunden 8 oder 10 Fußballfelder. Da habe ich gesagt, oh, das ist aber eine Menge, ne? Und dann ging es darum, habe ich sie gefragt, guck mal, weißt du, wofür der Regenwald, warum der so bedeutsam ist? Dann haben wir über Sauerstoff geredet, die grüne Lunge der Erde und so weiter. Und wir tragen ja jetzt oder dürfen diese Masken tragen. Jetzt mal weit gedacht, wenn wir keinen Regenwald mehr haben, wo sollen wir denn dann noch Sauerstoff herbekommen? Dann haben wir alle einen Rucksack auf dem Rücken und dürfen eine Maske tragen. Und wenn dann jemand meint, diese Maske nicht tragen zu müssen, ja, dann ist klar, was passiert, ne? Also ist jetzt sehr, sehr weit gedacht. Oder hier diese Sache, wie wir umgehen mit der Humanressource. Wir wollen alles billig, 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 aber Top-Qualität. Das sind ja Zeiten, in denen wir jetzt leben. Ja, und ich bin selber Geschäftstreibender. Natürlich verfolge ich auch in unserem Geschäft, in unserem Betrieb keine karitativen Zwecke primär, sondern es geht ums Geschäft, keine Frage. Aber wer sagt denn, dass wir das alles nicht zusammenbringen können? Wer sagt denn, dass ich in meinem Geschäft nicht auch schriftgemäß verfahren kann? Ja, und das ist es. Dieses Erkennen, und dann ist nach dieser Erkenntnis nun mal der Schritt, was Adam und Eva eben bei Adam und Eva nicht erfolgt, ist der Buße. Da, im Zusammenhang damit, mit Buße, ist uns wahrscheinlich allen so, immer die Stimme in der Wildnis gegenwärtig. Die Stimme in der Wildnis, Johannes der Täufer. Derjenige, der dem Herrn den Weg bereitet hat. Dem Herrn den Weg bereitet hat. Und was war denn Kernaussage seiner Botschaften? Buße. Die ganze Zeit, sein Leben lang, Buße, 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 Buße. Und in der Schrift, wie oft ist die Rede von Buße? Also scheint Buße eine gewisse Bedeutung zuzukommen, ja? Die Jünger, die dann zu Johannes kamen und sagten, Rabbi, jetzt fängt derjenige, dem du den Weg bereitet hast, an, auch zu taufen. Und das ist jetzt wieder eine sehr interessante Antwort von Johannes. Was sagt er darauf? Er sagt, das muss auch so sein. Er muss immer größer werden und ich muss abnehmen. Jetzt nicht an Gewicht, physischem Gewicht natürlich, sondern er muss immer größer werden, ich muss kleiner werden. Drastischer schreibt es auch Paulus in 1. Korinther 15, dass er sagt, Paulus stirbt täglich. Da ist die Rede davon, dass Paulus täglich stirbt. Ja, wie macht er das denn? Sein Ego, was in uns ist, diese menschliche Begierde, das gilt es aus Paulus Perspektive jeden Tag abzulegen, zu sterben, zu beerdigen. Und das ist es dann im übertragenen Sinne, worauf Paulus an der Aussage hier von Johannes 3,30, er muss größer werden, ich muss abnehmen, woran er aufbaut. Und das ist es eigentlich. Lasst uns immer geringer werden und Jesus in uns immer größer, immer größer. Wir verbleiben in ihm. Ja, wie verbleiben wir in ihm? Wir haben es jetzt ja gehört, beziehungsweise gelesen. Lasst dieses Buch, die Gott verschriftet, nicht von uns weichen, sondern lasst uns darin forschen, Tag und Nacht, damit wir darauf achten, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann werden wir Gelingen haben auf all unseren Wegen und wir werden weise handeln. Denn wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist auch wieder in dem Zusammenhang natürlich ein Auftrag, den uns der Jünger Johannes eben da mit an die Hand gibt. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, also im Leib Christi sind wir das alle, wir verbleiben in ihm und wir sind verpflichtet, so zu leben, wie es uns unser Heiland, unser Erlöser vorgelebt hat. Auch hier, nicht weil wir es selber können, sondern der Heilige Geist, mit dem Christus uns gesalbt hat, er ist in uns und der bleibt auch in uns. Deshalb sind wir nicht darauf angewiesen, dass uns jemand belehrt. Wir haben ja den Beistand. Nein, der Geist Gottes, mit dem wir ausgerüstet sind, gibt uns über alles Aufschluss. Und was er uns lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Auch was, worüber, auch jetzt heute, die Botschaft. Lest das, forscht es selber für euch nach. Egal, wer jetzt hier an dem jeweiligen Sonntag hier vorne steht. Ihr werdet es merken, was die Schrift sagt. Ist es schriftkonform oder eben nicht? Und wenn es Letzteres ist, ist es nun mal fragwürdig. Da kann man nicht dran rütteln. Und der Heilige Geist, das ist unser Lehrer, das ist derjenige, der uns hilft, der uns beisteht und der uns nicht verlassen wird. Ein Pastor hat mal ein wunderbares Bild skizziert, was ich euch jetzt mal nicht vorenthalten möchte. Er hat gesagt, wenn wir, indem wir uns zu Jesus bekehren, ist es ähnlich wie mit der Taufe Jesu. Als die Taube auf ihn herabfiel, ja, ist ja das Bild des Heiligen Geistes. Und dann ist es ja so, die Taube, ein Vogel, ist ja ein sehr scheues Wesen. Und wenn wir jetzt von dem Moment unserer Bekehrung eine Taube auf der Schulter haben, dann rennen wir ja nicht durch die Gegend, weil wenn wir uns hastig bewegen, ist die Taube weg. Das heißt also, wir gehen bedacht. Wir schreiten mit Bedacht. Nicht, dass wir jetzt jeden, nicht aus uns heraus, sondern wir werden geleitet vom Geist Gottes, der in uns ist. Und er hilft uns, die Schritte mit Bedacht zu gehen, sodass dieser Vogel dann nicht von uns fliegt. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, eine sehr schöne Auslegung. Und das wünsche ich uns gerade jetzt in diesen Zeiten, dass alles andere, was zusammenfällt, auch das steht ja hier, wird zusammenfallen. Und unser Fundament ist nun mal Vater, Sohn und Heiliger Geist. Abschließend erinnert uns Johannes oder ruft er uns auf, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen, also seine Wiederankunft, wir haben da vorhin ja kurz von gehört, voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Oder wenn wir jetzt nochmal bei der Parabel von dem Weinstock bleiben, wir sind nicht die Reben, die unfruchtbar sind, die abgeschnitten werden und weggeworfen, verdorren und weggeworfen werden. Nein, wir tragen Frucht und wir müssen dann keine Befürchtung haben. Also wenn das kein Halleluja wert ist, so, wir müssen keine Befürchtung haben. Er wird uns aufnehmen und wir sind da, wo wir alle hin möchten. Denn eine Ewigkeit mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist oder eben ohne, ich glaube, da ist die Entscheidung, da braucht man nicht lange überlegen. Verbleibt in Christus, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Amen. Ich würde gerne nochmal